Folge 179, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patty, und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres Tennis-Podcasts. Mir gegenüber sitzt wie immer virtuell oder meistens virtuell Daniel Wolimassur. Grüße in die USA.
Hi, Yannick. Ja, heute mal richtig authentische Aufnahme. Du noch auf der Anlage in Paris. Man hört es ja auch im Hintergrund. Man sieht nicht nur dein Badge gerade, aber man hört auch gerade noch im Hintergrund, was ist das? Wahrscheinlich Pressezentrum, oder?
Ja, ich bin im Pressezentrum, ich bin in den Katakomben von Chadré, vom Center Court, 15 Meter neben dem Hauptpressekonferenzraum 1, wo Jannik Sinner vor, was haben wir jetzt, 22.10 Uhr am Donnerstagabend, vor knapp 5 Stunden sein sensationelles, überraschendes Aus in Runde 2 gegen Chirundolo, gegen den jüngeren Chirundolo, erklären musste. Und du kannst dir vorstellen, was heute hier los war an Aufregung. Hat auch mein Tagesplan. Ich hatte heute eigentlich die Hoffnung, einen ruhigeren Tag zu erleben, ein schönes Struff-Interview fürs ZDF aufzunehmen gegen Nachmittag, am besten mit einem Sieg. Das hat leider auch nicht geklappt. Und dann mit dir einen Podcast aufzunehmen und heute früh ins Bett zu gehen, gesund zu essen. Daraus ist dann geworden, Jannik Sinner Niederlage, 3 Texte. Wir nehmen später auf, aber ja. Ich bin froh, dass wir es tun, weil es gibt einiges zu besprechen.
Ja, voll. Also auch interessant, wie sich dann so ein Tagesablauf bei dir komplett ändern kann. Aber es ist ja auch gut. Also ruhige Tage braucht man im Urlaub, aber nicht, wenn man beim Grand Slam ist. Deswegen alles rein hier.
Plan und Grand Slam sind, diese beiden Vokabeln sind sehr weit auseinander. So, und das lernt man immer wieder sehr, sehr schnell. Wir, wie gesagt, nehmen auf Donnerstagabend. Es ist der 5. Wettkampftag im Hauptfeld der French Open 2026. Wir sind in den letzten Zügen der 2. Runde im Einzel der Damen und der Herren. Wir reden gleich, liebe HörerInnen, ganz kurz über Wally. Hoffentlich mit besseren Nachrichten zu seinem Auge und 1-2 Insights aus Amerika. Und dann fokussieren wir uns natürlich sofort hier auf die French Open. Großes Thema heute natürlich das Aus von Jannik Sinner unter der Hitze, aber auch gesundheitliche Probleme und was das Ganze für Alexander Zverev zu tun hat. Denn, Wolli, wir haben so oft darüber geredet, ja, dass klar, er muss sich verbessern und dann hat er vielleicht auch Chancen gegen Sinner und oder Alcaraz, aber beide nacheinander zu schlagen bei einem Slam, jetzt sind beide hier nicht mehr drin. Ich kriege fast Gänsehaut so ein bisschen, wenn ich jetzt drüber rede, ist crazy. Da werden wir natürlich in die Insights für euch reingehen und ich kann einiges teilen. Ich war heute kurz beim Training, während sich das bei Sinner abspielte. Also einige Insights für euch. Wir wollen den deutschen Bogen spannen, ein bisschen über Liz sprechen, über Korpatsch, die Fahnen hochhält im deutschen Damentennis hier. Erstmals überhaupt bei einem Grand Slam in Runde 3 steht. Ganz kurze Notes zu so ein paar Dingen, die hier passieren. Fonseca, Primic, Tiafoe, Hurkacz. Wahnsinns-Matches. Dann hast du vielleicht auch aus den USA mitbekommen, Wally Kouame, der junge Franzose, 17 Jahre alt, steht hier sensationell in der 3. Runde und bricht Altersrekorde. Und dann hatte ich noch so eine kleine Breakthrough-Story. Die hat mir kein Geld eingebracht, weil es so ein bisschen zu speziell war, um es als Text zu verkaufen und auch zu viele Spanier mit in der Pressekonferenz saßen, aber ich habe es dann als erstes zumindest auf Twitter gebracht. Das hast du bestimmt auch mitbekommen, weil es dann überall auch rezensiert wurde. Davidovic vor China und sein Trainer aus zwischen Runde 1 und 2, darüber reden wir unter anderem. Ja? Also Wolli, bevor wir hier komplett in den Paris-Modus gehen, hoffe ich von dir bessere Nachrichten zu hören, was deine Augenproblematik angeht.
Ja, also da können wir es glücklicherweise kurz halten. Das ist jetzt auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Ich merke es jetzt im Alltag nicht mehr. Habe auch im Training keine Probleme. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt nach erfolgreicher Doppelpartie gestern da weiter anknüpfen kann und beim nächsten Turnier dann den US-Abtritt zumindest 50% meiner Turniere bei vollen Kräften spielen kann.
Das ist sehr gut. Ich fand es schon wieder skandalös, dass ich dein Quali-Match nicht sehen konnte, weil kein Livestream angeboten wurde. Das passiert zum Glück nicht so oft auf Challenger-Ebene. Aber du hast so ein bisschen spaßig zu mir gesagt, hast nichts verpasst. Ne? War dann doch schon einschränkend mit dem Auge.
Ja, auf jeden Fall. Also auch, weil die Trainingstage vorher doch etwas holpriger verlaufen sind, die Vorbereitung nicht optimal und war halt so, dass die mit dem Livestream Probleme hatten, technischer Natur und deswegen ja, es nicht gezeigt wurde, aber war auch nicht das allerwichtigste Match dieser Saison.
Ja, nächste Chance kommt. Kommende Woche zweites Turnier in USA. Wo ist das eigentlich dann? Wo müsst ihr hin?
Das ist in der Nähe von Dallas, also Texas.
Okay, also nicht ganz,
wahrscheinlich.
Aber nicht ganz so weit. Ja, Rudi Völler hat gestern, hast du zufällig ein bisschen Nationalmannschaft verfolgt, Fußball?
Noch nicht.
Nee, die haben sich gestern in Herzogenaurach in diesem DFB Campus Base von Adidas getroffen zum Start der WM-Vorbereitung und hatten ihre Auftaktpressekonferenz mit Nagelsmann und Rudi Völler. Und Rudi Völler hat über das heißeste Spiel seiner Karriere gesprochen, das WM-Achtelfinale 1994 in Dallas, wo sie gegen, oder ein Vorrundenspiel gegen Südkorea, was glaube ich in Dallas, bei 40 Grad oder so. Und er hat die Reporter beruhigt, weil es jetzt Klimaanlage im Stadion mit Dach gibt in Dallas, dass sowas nicht mehr vorkommen kann. Deswegen musste ich gerade dran denken.
Ja, hast du aber heute eigentlich mal ein Spiel schauen und bist dabei in der Sonne gesessen?
Heute war ich 35 Minuten bei Struff. Ich war 30 Minuten auf Jean Bon beim Zwerftraining und ich war ungefähr 40 Minuten auf Chatrier bei Sinner, als der sich gar nicht mehr bewegte, um das so ein bisschen auch szenisch einordnen zu können. Aber zum Glück kann man hier an unserem Presseplatz alles nachschauen, Punkt für Punkt, und das dann auch nochmal aufarbeiten, weil es passiert ja so viel hier immer parallel und mit der Story konnte ja wirklich auch niemand rechnen, ja, dass wie das dann passiert ist. Wolli, ich habe noch ein, zwei kleine Anekdoten, bevor wir in diese große Thematik nachgehen, wo ich immer an dich denken muss.
Okay.
Nummer eins, also jetzt eher, weil du es lustig finden würdest, nicht weil es dich jetzt direkt betrifft. Du kennst doch immer, wenn ich in Italien bin oder so und Leute meine Akkreditierung sehen und dann sagen, oh, Yannick, like Yannick Sinner und so. Die Story haben wir doch jetzt schon durchgekommen. Ja. Jetzt sind wir ja nicht in Italien, aber ich gehe immer jeden Morgen ich weiß gar nicht, was für ein Eingang das ist, ob das jetzt nördlich oder südlich ist, aber auf jeden Fall am ersten Eingang von dem Kreisel, wo ich immer aussteige, rein, so auf Höhe von Court 14. So ein kleiner Nebeneingang, kommt man schneller rein, weniger Security-Probleme und so. Und da steht jeden Morgen derselbe Ordner, leichtes Rentenalter, total süß, immer nett. Aber der muss ja, was denkst du, wie viele Leute der pro Tag da kontrolliert und reinlässt, ja? Sagen wir vielleicht, das ist ein Nebeneingang, sagen wir trotzdem 1000. Okay? So. Jeden Morgen, egal wann ich komme, ich glaube, der kann sich halt einfach nicht an mich erinnern, macht er dieselbe, es ist so täglich größtes Murmeltier-Ding. Der guckt immer auf meine Akkreditierung, ah, Yannick, like Yannick Noah und so. Ich mache das jetzt seit 6 Tagen mit und ich traue mich einfach nicht, dem zu sagen, hör mal zu, Junge. Also erstmal ist mein Französisch nicht gut genug dafür und Englisch kann er wahrscheinlich auch nicht so gut. Ich sage, hör mal zu, Yannick, Junge, ich komme hier seit 6 Tagen. Aber wahrscheinlich wird es mir genauso gehen, weißt du, wenn du so viele Leute kontrollierst, da kannst du dich ja nicht, aber er macht wirklich jedes Mal dieselbe Story draus. Ja, I like Yannick Noah, I like it und so. Und, ja, das war auf jeden Fall eine lustige Sache und ich bin dann immer schon mit den Gedanken irgendwie bei einer Story oder so und denke mir so, das muss ich unbedingt im Podcast mal erzählen. Das ist vielleicht auch eher Situationskomik, aber vielleicht könnt ihr das ein bisschen fühlen. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit, die wir hier gar nicht erwähnt haben, die aber Struffi mir off the record und dann auch im Interview schon ein, zweimal gesagt hat, mittlerweile auch public ist, aber wir sollten es vielleicht auch einmal hier erwähnen. Wusstest du, dass er mit seinem alten Trainer wieder zusammenarbeitet?
Ja, ich habe es über unseren Instagram-Kanal mitbekommen.
Mhm. Ja, das heißt, davor wusstest du es auch nicht?
Nee, davor wusste ich es auch nicht.
Ja, die beiden waren ja 9 Jahre Trainerpaar. Und hatten sich dann getrennt und jetzt nach Struffs Trennung sind sie jetzt wieder zusammen, allerdings nur befristet. Und das wollte ich ja nur sagen. Struffi hat gesagt, dass es mit Ende der Rasensaison enden wird und dass er aber sehr dankbar ist, dass Carsten Ahrens, um ihn auch mal namentlich zu nennen, Zeit hatte und sich angeboten hat, weil er nicht nochmal was Neues ausprobieren wollte. Einen ganz neuen Ansatz, wo er sich umstellen muss und nochmal vielleicht ein bisschen sich mehr verunsichert. Und aber es soll nicht langfristig sein, Aber mal gucken. Aber wahrscheinlich ein Spieler in dem Alter von Struff plant sowieso nicht langfristig jetzt über Jahre, sondern nur von Sand zu Gras und von Gras zu Hartplatz und hat ja auch einige Punkte zu verteidigen in der zweiten Saisonhälfte.
Ja, kann ja auch sein, dass der Trainer schon andere Verpflichtungen hat für
oder so.
Die Zeit danach. Sag genau. Mal, ist das Handy von deinem Kollegen, was da ständig anploppt? Das ist nicht deins, oder?
Könnte sein, dass es mein WhatsApp ist. Ich mache es einfach mal aus, aber es kann eigentlich nicht sein, weil es ja über Kopfhörer ist. Aber vielleicht
ach so,
doch.
Nee,
aber
also.
Das könnte mein WhatsApp gewesen sein über PC, weil in den Presse- und TV-Gruppen passiert natürlich minütlich, was Spieler XY kommt. Ich habe es jetzt mal ausgemacht. Aber ich bin hier okay. Nämlich, also ich bin hier sozusagen an so zwei Stehtischen und rechts von mir gehen sozusagen die Reihen mit den Sitzen los. Lass mich ganz kurz noch Werbung machen für Stories, die ich aufgeschrieben habe, die wir aber in dem Podcast nicht besprechen, aus Zeitgründen, aus Komplexitätsgründen, aber nicht minder wichtig sind. Die Ukraine und speziell Kiew haben Sonntag und Montag die schlimmsten Angriffe seit langem von Russland, seit Beginn des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine erleben müssen. Und es gibt hier eine neue Spielerin, die so ein bisschen die Meinungshoheit und auch die Intensität, mit der sie ihre Aussagen trifft, ja hier einfach die Führung übernommen hat der ukrainischen Spielerin. Es ist nicht mehr Svitolina und es ist auch nicht Marta Kostyuk, die hier zwar eine persönliche Note sehr emotional erzählt hat und ein Foto hochgehalten hat von dem zerstörten Haus ihrer Familie, was ja traurig und schlimm genug ist. Ich rede von Oleksandra Olinikova, die hier auch heute Volley mit Underarm Surf in der zweiten Runde beim Matchball gewonnen hat und jetzt in der dritten Runde spielt. Also 25 Jahre, erst Grand Slam im Hauptfeld, macht auch sportlich Schlagzeilen und nutzt die Plattform, um auf ganz drastische Art und Weise Worte zu wählen und damit russische und belarussische SpielerInnen unter Druck setzt und auch die Touren. Und ich habe einen Text darüber geschrieben, sehr komplex für den Tagesspiegel aus Berlin. Und wenn ihr den Namen von ihr und Tagesspiegel und noch meinen Namen googelt, kommt der Artikel auch sofort. Ist nicht hinter der Paywall und kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, liebe Hörerinnen, ich habe es tatsächlich geschafft, die einzigen beiden Steckdosen im gesamten Pressezentrum zu erwischen, die keinen Strom hatten. Herzlichen Glückwunsch dazu. An den Stehtischen ist auch sehr clever gemacht. Deswegen bin ich jetzt umgezogen. Ich bin jetzt, man hat auch schönere Sachen im Hintergrund für YouTube, Pflanzen. Ich bin jetzt eine Reihe weiter hinter meinem Presseplatz, in der letzten Reihe, wo schon alle TV-Journalisten gegangen sind. Allerdings hinter uns ist der Anfang der kleinen Pressekonferenzräume und hier links ist die Mixzone. Das heißt, ihr werdet eventuell Hintergrundgeräusche hören. Gerade ist eine ukrainische Spielerin mit der New York Times und anderen am Reden, aber das müssen wir jetzt aber im Kauf nehmen. Das nur für euch als Hintergrund. Wolli, ich hatte gefragt, ob ich dir auf den Sack gehe, weil ich tatsächlich seit 2 Tagen überlege, das hier im Podcast zu erwähnen oder nicht. Grüße gehen raus an den lieben Kollegen Dennis Heinemann, der mir mal gesagt hat, ja, teil nicht so viele Ängste, oder jetzt nicht, dass ich ihn falsch zitiere, aber seine Message war, es ist nicht so gut, so berufliche Ängste zu teilen, wenn das hier Kolleginnen hören, dann wirst du vielleicht nicht mehr gebucht oder so. Also Dennis hat das gar nicht böse gemeint, der wollte mich nur schützen. Aber irgendwie gehört das ja auch zu unserem Podcast so dazu oder zu uns, dass wir da ehrlich sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die ersten Tage hier massiv gestruggelt mit meinen Emotionen und so weiter. Und erst so seit gestern, heute alles im Griff und auch ein besseres Gefühl. Ich hatte wirklich so immer so kurz vor den Interviews so leichte Panikattacken. Ich habe sogar mit Atemtechniken gearbeitet, wie beim Tischtennis, worüber wir letztens im Patreon-Teil geredet haben. Ja, also das geht einem schon mir ein bisschen nahe, weil das ZDF zum Beispiel ist ein wichtiger Job für mich und ich will, dass es hier gut läuft. Und diese ganze Situation, um euch das vielleicht mal ein bisschen besser zu erklären, man beantragt bis 12 Uhr mittags die SpielerInnen, die man interviewen möchte. Und ich bin ja nicht Rechteinhaber. Das heißt, ich habe keinerlei Rechte daran, dieses Interview führen zu dürfen. Das heißt, alle müssen zustimmen. Turnier, ATP, WTA, Spieler, Manager. Und erst 5 Minuten vorher kriegt man einfach eine plumpe Mail mit accepted oder denied. Und das baut sich dann so auf. Und man muss ja alles vorbereiten, technisch und so weiter. Und dann kann man erst eine Minute vorher in die Mixzone. Und wenn man denied wird, kommt man gar nicht in die Mixzone. Das habe ich hier alles auch schon erlebt. Bei Zverev wegen dem Streik und dann erste Runde aus anderen TV-Verpflichtungen. Und das ging mir einfach brutal nahe. Und das wollte ich einfach mal hier teilen, weil vielleicht sieht das in Social Media immer so aus, als hätte ich alles im Griff. Und ich habe auch alles im Griff, aber ja, emotional hat mir das ganz schön zugesetzt, auch gesundheitlich. Und ich habe hier halt auch niemanden, ich habe halt auch niemanden zum Reden hier, ne? Ich bin halt ein Einzelkämpfer hier. Und es interessiert auch niemanden natürlich. Ich muss die Sachen gut abliefern und bin ständig alleine, alleine im Airbnb, alleine hier am Kämpfen. Ja, deswegen schreibe ich manchmal dir und noch meinen 3-4 engsten Freunden manchmal so SOS-Nachrichten oder Hassnachrichten, wenn der Druck raus muss, weißt du, weil ich kann den ja sonst nirgendwo rauslassen.
Ja, also erstmal hast du den Tipp ja sehr, sehr gut zu Herzen genommen, nicht alles zu teilen. Ja. Aber wir haben ja auch sehr, sehr viel kommuniziert bezüglich der nächsten Folge. Du hast es anfangs gesagt, so ein Tag beim Grand Slam ist sehr, sehr schwierig planbar. Dann kommen noch meine ungewissen Ansetzungen hinzu, dann noch die Zeitverschiebung. Deswegen, ja, ist erstmal cool, dass du dir heute so spät dann noch die Zeit nimmst.
Der Podcast und,
die Folge machst.
Der Podcast ist emotional voll wichtig für mich und gibt mir nur Energie. Das, was ich eben erzählt habe, das zieht Energie. Ja? Beim Podcast ist ja lediglich Positivität angesagt. Aber ich musste auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht emotional werde. Und keine Ahnung, ich habe das jetzt extra mal geteilt, weil ich musste das irgendwie auch mal teilen. Weißt du, was ich meine? So.
Ja, verstehe.
Aber ich habe gestern, heute Morgen gutes Feedback bekommen und technisch klappt auch alles gut und Zverev auch gestern Nacht bekommen und ich glaube, ich bin jetzt auch im Rhythmus drin. Und ja, heute
das ist war aber das. Wie die Spieler, die müssen auch die ersten ein, zwei Runden, die Favoriten, müssen sich auch erstmal eingrooven und an die Bedingungen gewöhnen und dann fängt es langsam an, besser und geräuschloser zu laufen.
Ja, ich saß in der Zverev-Pressekonferenz gestern um 23.30 Uhr. Das ist vielleicht meine 5000. Pressekonferenz mit Alexander Zverev. Okay, vielleicht eine Null zu viel oder so. Aber komplette Routine eigentlich. Und ich hatte Herzrasen einfach, ne? So. Und dann bin ich da von dem großen Pressekonferenzraum am Ende der letzten Frage, bin ich rausgesprintet, hier rumgerannt, in die Mixzone gerannt, mit meinem Stativ. Und dann steht er da schon, weil er hat einen kürzeren Weg. Und so, dann geht es einfach darum, so schnell wie möglich alles einzustellen und dass ich ihm nicht auf den Sack gehe, dass er nicht vielleicht auf die Idee kommt, okay, Yannick, ich muss ins Bett, es ist spät, ja, weil es war auch spät. Kann man ja aus Sportlersicht total verstehen. Egal, genug davon. Das bestimmende Thema heute war das Aus von Yannick Sinner in der zweiten Runde gegen den jüngeren der beiden Cherundolo-Brüdern. Wie hast du davon erfahren, Wolli?
Ich glaube, ich bin aufgestanden und als ich dann im Gym war, habe ich aufs Handy geschaut und da schon die Nachricht von dir gehabt, weil Yannick Sinner war erstes Match um 11 Uhr angesetzt, was ja auch relativ ungewöhnlich ist.
Wir haben es in der Insta-Story Advantage-Podcast ja auch geteilt. Ja.
Genau, und deswegen war der kürzeste Weg zum journalistischen Newsfeed war dann über dich und über unseren Podcast-Account tatsächlich. Dann habe ich mir natürlich im späteren Verlauf des Tages noch die Highlights und so angeschaut, die ausführlichen. Und ja, diese ganze Geschichte ist total verrückt, alleine schon, dass er halt so hoch geführt hat. Also wirklich uneinholbar eigentlich.
Ja, ja.
Das setzt dem Ganzen noch so ein bisschen die Krone auf.
Ja, holen wir mal alle ab, für die, die auch den ganzen Tag gearbeitet haben und jetzt vielleicht durch den Podcast heute Nacht oder morgen früh erst richtig informiert werden. Wir haben übrigens 1000 neue Follower über ein Gewinnspiel bekommen bei Instagram. Falls ihr als neue Follower zuhört zum ersten Mal, herzlich willkommen und viel Spaß und schön, dass ihr beim Gewinnspiel teilgenommen habt. Eine Mutter und ihre tennisspielende Tochter haben die Tickets gewonnen und genau, sind am Samstag hier auf der Anlage. Yannick Sinner, wie du richtig gesagt hast, hat 6-3, 6-2 und 5-1 geführt auf Chatrier. Alles im Griff gehabt. Er ist der erste männliche Spieler, beziehungsweise es war das erste Spiel der Männer morgens um 11 auf Chatrier seit 3 Jahren. Da wird normalerweise immer ein Damenmatch beantragt. Ich will das jetzt nicht wieder so hochhängen. Wir haben das hier ja schon besprochen. Ich habe darüber auch geschrieben. Die WTA-Tour wird durchaus hier sehr stiefmutterlich behandelt. Es ist das auf jeden Fall das Grand-Slam-Turnier der 4 Grand-Slam-Turniere, die noch am deutlichsten machen, dass es Unterschiede gibt zwischen Herren- und Damen-Tennis. Wir hatten das Thema mit den Night Sessions letztes Jahr, alles aufgerollt, müssen wir jetzt nicht immer aufrollen. Aber es war ein Riesenthema heute Morgen, inoffiziell, beziehungsweise gestern Abend schon, als die Ansetzung reinkommt, dass Jannik Sinner um 11 Uhr spielt. Und das Narrativ war natürlich hier hinter vorgehaltener Hand, mehr oder minder. Man musste gar nicht die Hand davor halten, zu sagen, ja, okay, der spielt jetzt um 11 Uhr, um der größer werdenden Hitze am Nachmittag, weil die Temperaturen sollten von 29, 30, 31, 32 bis auf 34 Grad steigen am Nachmittag, um dem entgegenzukommen, weil er kann nicht immer Night Session spielen, aus mehreren Gründen. Night Session ist ja Amazon hier in Frankreich mit Pay-TV. Die wollen natürlich ein bisschen mehr Variation auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn er bis zum Finale Night Session spielen würde, hat er die Problematik, dass er dann im Finale die komplette Umstellung hat auf Day Session, ohne es einmal gespielt zu haben. Und er würde massiv Kritik bekommen, wenn er jetzt 6 Mann Folge Night Session gespielt hätte mit der Bevorteilung. Also machen die es natürlich ein bisschen mit Auge. Das ist jetzt meine These dazu. Hat aber nichts gebracht heute, weil Jannik Sinner tatsächlich eingegangen ist im dritten Satz auf eine Art und Weise, die an Dramaturgie gar nicht zu übertreffen war. Er hat in der Pressekonferenz gesagt, Wolli, später, eine Stunde nach Matchende, die Pressekonferenz hat übrigens an Rafael Nadal-Zeiten erinnert, der ist unangekündigt über die Lautsprecheransage angesagt worden, Jannik Sinner is on his way, normalerweise ist hier immer 45 Minuten schon klar, wann wer kommt. Und dann sind die Journalisten aufgestanden und in diesen Raum gepilgert. Und ich habe den Raum nicht mehr so überfüllt gesehen seit, kannst du dich noch an diese legendäre Nadal-Pressekonferenz erinnern, als er bekannt gegeben hat, dass er 2 Wochen mit einem betäubten Fuß gespielt hat? 22 oder 23, genau.
Thematisch weiß ich es noch, aber ich kann mich nicht an die PK erinnern.
Genau, das war, nachdem er hier jetzt das letzte Mal triumphiert hat und nach dem Finale bekannt gegeben hat, was er eigentlich hatte. Da war der Raum das letzte Mal so voll. Die Leute sind reingeströmt. Es waren über 100 Journalisten. Es war wirklich auch so eine ganz knisternde Stimmung. Und da hat er das Narrativ so gesetzt, dass er heute Morgen aufgestanden ist und sich nicht wohlgefühlt hat, kränklich gefühlt hat, es ihm nicht gut ging und das auch während des ganzen Matches schon hatte, aber versucht hat, die Punkte kurz zu halten, sich gut gefühlt hat, den Ball gut auf dem Schläger gespürt hat und das auch geschafft hat. Und Anfang, Mitte des dritten Satzes habe dann bei ihm die Energie nachgelassen. Und für alle sichtbar wurde es dann, als er 5-1 führte und auf einmal 15 Punkte in Folge verlor und bei 5-4 und 0-40 zum Handtuch ging, seitlich an der Bande und sich erst abtupfte und dann aber dort stehen blieb und sich an der Bande abstützte und sich auf die Bande saß, also so anlehnte, nicht richtig sitzend, und Sekunden vergingen. Und ja, er wirkte richtig, ja, angenockt, schummrig. Und dann ist die Stuhlschiedsrichterin runtergegangen und hat auf ihn eingeredet, währenddessen er sich gedehnt hat und so weiter. Der hat gar nicht so richtig gecheckt, was sie sagt, und ist ihr dann zur Bank gefolgt. Daraufhin kam Arzt und Physio raus. Da hat er dann gesagt, mir ist schwindlig und ich muss mich übergeben. Und dann haben sie ihn bei dem Spielstand nach draußen geführt. Ja, Jim Courier hat im amerikanischen Fernsehen sofort von einer Bevorteilung gesprochen gegenüber anderen Spielern, weil es um Krämpfe und so gingen würde. In dem Fall war, glaube ich, nochmal ein Ticken mehr als Krämpfe das Thema. Der Junge war wirklich kurz davor, zusammenzubrechen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Stuhlschiedsrichterin menschlich gehandelt hat, um ihn so vor dem Kollaps zu bewahren. So habe ich es auch geschrieben. Interessant war aber, dass Amélie Mauresmaux in der Ecke am Spielerausgang stand und das alles so ein bisschen delegiert hat. So, das wäre natürlich auf Court 14 oder Court 9 bei der Nummer 40 gegen Nummer 70 natürlich nicht so orchestriert gewesen und so weiter. Ne? Also es natürlich, gibt natürlich schon Unterschiede. Dann ist er 4,5 Minuten draußen gewesen, kam wieder rein, hat sich nur 30 Sekunden genommen, hat sofort seinen Schläger geschnappt, ist zur Grundlinie, hat den nächsten Punkt verloren, 5-5, 5-6, 5-7, hat im ersten Spiel versucht, dagegen zu halten, hat gemerkt, es klappt nicht, hat dann den vierten komplett gehen lassen, weggehen lassen, hat später in der Pressekonferenz dazu gesagt, ich habe versucht, im vierten Kraft zu tanken, um im fünften nochmal angreifen zu können. Das waren wirklich teilweise verheerende Szenen im vierten Satz. Wenn du die Zusammenfassung gesehen hast, hast du vielleicht auch den einen oder anderen Ballwechsel gesehen, der hat sich dann gar nicht mehr bewegt. Und Cherundolo ist die ganze Zeit mental sehr stabil geblieben, sehr fokussiert. Und als er im fünften dann Sinner wieder einen Ticken mehr Energie hatte, hat Cherundolo super dagegen gehalten. Es gab zwei knappe Spiele, die hat Cherundolo geholt und am Ende 6-1 den fünften nach Hause gebracht. Und Sinner konnte sich einfach nicht mehr erholen von den Gesamtumständen. Und genau, ja, er war nach eigenen Angaben gesundheitlich angeschlagen, aber die Hitze hat natürlich trotzdem eine Rolle gespielt. Stellt euch vor, es wäre 10 Grad kälter gewesen und er hätte trotzdem gesundheitliche Probleme gehabt, dann hätte er sich wahrscheinlich schneller oder anders erholen können oder wäre gar nicht in diese Situation gekommen, weil ich denke schon, dass die Hitze und die Umstände das noch getriggert haben. Dass es natürlich, wie du auch richtig gesagt hast, so knapp war, nur ein Spiel davor, ist natürlich ein krasses Schicksal. Und anders als in Australien gegen Spezieri, ne, wo wir ja auch hier drüber geredet haben, hat er sich halt nicht mehr erholen können und ist jetzt ausgeschieden. Und das musst du dir mal reinziehen, Wally. Wir haben jetzt Mitte 2026, wir reden hier seit Wochen und Monaten über die Dominanz von Jannik Sinner. 30 Siege in Serie, aber Jannik Sinner hat dieses Jahr noch keinen Grand Slam gewonnen. Nicht Australien und jetzt auch nicht Paris, was natürlich mit der Vorgeschichte verheerend ist, ja. Aus seiner Sicht.
Ja, definitiv. Ich fand es halt auch, ja, natürlich aus Spielersicht immer interessant zu beobachten, wie sich jemand verhält in so einer Situation, wo man körperlich nicht kann, wo es darum geht, was sage ich jetzt auch der Schiedsrichterin, um möglichst regelkonform irgendwie Kraft tanken zu können, aber wenig Spiele und Punkte abzugeben. Und natürlich darf er nicht sagen, am Platz sind Krämpfe, weil da hatten wir auch schon oft die Diskussion, dass die nicht behandelt werden dürfen. Deswegen muss er es auch auf gesamtkörperliches Unwohlsein schieben und hat dann auch mal nochmal die Schiedsrichterin spezifisch gefragt, wie jetzt der Ablauf ist, was er am besten machen kann, wie das Regelwerk jetzt ist, weil klar, Spieler wissen ungefähr, wie es abläuft, aber dann so ein spezieller Fall, wo du auch immer so ein bisschen Auslegungssache hast. Jeder Schiedsrichter, jede Schiedsrichterin geht da so ganz bisschen anders mit um. Das hat er natürlich bestmöglich für sich genutzt. Und mit ein bisschen Glück und einem anderen Gegner, glaube ich, hätte das halt unter Umständen noch reichen können, weil ein Spieler, der jetzt nicht diesen Durchhaltewillen und diesen Spielstil von Cherundolo hat, wo man vielleicht 1-2 Punkte schneller noch am Ende bekommt, weil er halt mental schon ausgecheckt ist, da kann er halt mit der gleichen Leistung vielleicht eine Runde weiterkommen und dann kann man dieses Gedankengerüssel weiterspinnen und dann ist er vielleicht dann doch ganz nah an einem French Open Titel dran. Aber da dann halt jemanden zu haben mit einem Argentinier, der diesen Spielstil hat, jeden Ball zu machen, mit der Hitze umgehen kann und dann auch noch so gut bei sich bleibt, auch bei Führung gegen Jannik Sinner, das Ding dann so zu Ende zu spielen, weil es eine unglaublich unangenehme Situation ist. Du weißt, du hast eigentlich gar keine Chance, kommst dann zurück, weil der Gegner nicht mehr kann, aber da dann halt auch das Level zumindest so zu halten, dass du ihn dann auch schlägst, weil wenn du ihm nur den Ball in die Mitte zuspielst, dann kann Sinner halt immer noch ein paar Winner machen. Und ja, ich meine, bei 5-1 und 5-2 im dritten Satz, egal wie platt der Gegner ist, so einen Satz musst du erstmal drehen. 1-2 gute Aufschläge und man ist sehr, sehr nah am Matchgewinn dran, deswegen auch irgendwo Credits an Cherundolo, der das sensationell gut gemacht hat in dieser außergewöhnlichen Situation. Und trotz allem halt finde ich auch ein bisschen Pech für Sinner, weil gegen den ein oder anderen Spieler, der vielleicht nicht diesen Spielstil und diesen Kopf hat, wäre er vielleicht sogar noch durch gewesen und dann weiß man nie, wie es läuft.
Ja, gebe ich dir komplett recht. Jetzt müssen wir natürlich über die veränderte Ausgangslage von Alexander Zverev sprechen. Das ist ein sehr delikates Thema. Ich habe heute die Heute-Nachrichten um 19 Uhr gesehen, weil das ZDF natürlich Töne von mir benutzt und ich immer gucke, wie die es aufgebaut haben. Und da hat die Moderatorin am Ende, als der Zwerfbericht bzw. der Sinnerbericht zu Ende war, machen die immer noch so ein bisschen Smalltalk, weißt du, wenn die vom Sport wieder zu den Nachrichten zurückgeben und so weiter. Und dann hat sie gesagt, sehr treffend, vom Jäger zum Gejagten, 2 Sekunden Pause, auch nicht so einfach. Und die Nachrichtensprecherin war Christine Otto, die ist Sportchefin vom ZDF, ehemalige Leistungsschwimmerin für die DDR, also ehemalige Leistungssportlerin, und hat es damit eigentlich schon auf den Punkt gebracht, ne? Also ich finde es eine ganz, ganz spannende Sache, weil die Aufmerksamkeit und der Druck sich jetzt natürlich komplett auf Alexander Zverev shiftet. Nicht komplett, aber zum großen Teil. Er ist, guckt mal, ihr müsst das so sehen, das waren die French Open mit dem größten Favoriten auf Männerseite seit der Dominanz von Rafael Nadal mit Jannik Sinner in Abwesenheit des verletzten Carlos Alcaraz. Der nächstgesetzte Spieler war Alexander Zverev, der 9-mal in Folge gegen Sinner verloren hatte. Sinner ist jetzt raus. Zverev ist der am höchsten verbliebene gesetzte Spieler, hat in seiner Hälfte Kaspar Ruud und Novak Djokovic. Novak Djokovic ist mit einem Match Matchpraxis hier angereist und hat schon relativ viel Kraft und Energie lassen müssen in den ersten Runden. Ich weiß, er kann sich immer sehr gut recovern und er macht auch manchmal ein bisschen Show und so weiter, aber ich persönlich traue ihm, vielleicht wird es mir von wieder um die Ohren fliegen, aber nicht den ganz großen Run hier zu. Achtelfinale wäre Ruud gegen Djokovic. Okay? Alexander Zverev spielt jetzt gegen Heils aus Frankreich, der gegen seinen Landsmann Humbert gewonnen hat. Glatt in 3 Sätzen, etwas überraschend. Achtelfinale könnte gegen Khachanov sein. Positives Head-to-Head. Olympiafinale gegen ihn gewonnen. Viertelfinale könnte gegen Jodar sein. Von denen, wie da sind. Aber er muss auch erstmal beweisen, dass er Grand Slam für Grand Slam Match da durchziehen kann. Und dann im Halbfinale wäre Ruud oder Djokovic laut Setzung. Ja? Über die andere Hälfte noch gar nicht zu sprechen. Hast du dir mal die andere Hälfte angeguckt? Da ist jetzt, wo Sinner raus ist, da ist der am höchsten verbliebene Spieler Ben Shelton. Ganz crazy, ja. Und,
der jetzt auch schon verloren hat.
Hat er verloren?
Mhm. Wir werden von den Ereignissen überholt hier.
Wo denn? Ich sehe es gar nicht. Wann hat er denn
gespielt? Ich meine, der hat gegen Collignon verloren. 4-6, 5-7, 4-6.
Ach du Scheiße.
Ja, ich meine, wir hatten ja auch Probleme bei der Findung ernstzunehmender Favoriten, weil wir der Meinung waren...
Das ist brutal. Guck dir mal die Hälfte an. Ey, Tiafoe hat in 5 Sätzen gegen Hurkacz gewonnen, auf dem 14er. Ihr müsst euch unbedingt den Match mal angucken. Tiafoe gewinnt den Ball und rennt in das Publikum, in die Massen rein und jubelt mit dem Publikum, gibt dann Hurkacz die Hand und zerreißt sich das T-Shirt und so weiter. Der ist jetzt actually ein Favorit auf das Finale, auf der Hälfte.
Ja, warten wir mal ab. Ich glaube, da kann fast jeder jeden schlagen. Brutal. Kommt dann auch immer drauf an.
Felix Auger-Aliassime, der fast in der ersten Runde gegen Daniel Altmaier ausgeschieden ist, ist dann der höchste verbliebene Spieler. Der hat heute gewonnen gegen Burruchaga in 4.
Ja, ja, und das meine ich okay. Halt, da kommt es ein bisschen drauf an, wie viele Kräfte die dann halt auch lassen. Aliassime, natürlich einer, der in der Hälfte dann erstmal als einer der stärksten gilt, aber der hat jetzt, wie du es gerade gesagt hast, in der ersten Runde auch schon ein hartes 5-Satz-Match in den Knochen. Das heißt, ja, da werden die Chancen brutal. Immer gleicher und gleicher von Match zu Match, weil es dann auch für jeden Spieler irgendwie eine besondere Situation ist, eine Möglichkeit, ein großer Shot weit zu kommen. Und ja, bei Sascha möchte ich das Thema medial auch gar nicht so krass aufbauschen, weil da habe ich so sehr die Spielersicht.
Aber das musst du nicht erwähnen. Aber das musst du nicht aufbauschen. Das hat längst die Bild-Zeitung gemacht, die ihn heute um 16.30 Uhr zum Top-Favoriten erklärt hat und die Agenturen nachgezogen haben. Das ist also so.
Genau, deswegen arbeite ich nicht dort und kann mich hier in meinem Format so äußern, wie ich das möchte. Und halte es deswegen klein und sage eher, dass es halt unfassbar schwierig ist. Das Gute ist, dass Sascha so viel Erfahrung hat, mehrere Grand-Slam-Finals schon gespielt hat, eine Top-Saison spielt, aktuell ziemlich gesund dasteht, mit 1-2 WWchen vielleicht, solide ins Turnier gestartet ist und einfach ein gutes Komplettpaket mitbringt, um sich die Chance zu geben, weit zu kommen. Und der Rest wird auch davon abhängen, wie du es angedeutet hast, wie er mit diesem immensen Druck umgeht. Weil das ist, glaube ich, genauso eine Herausforderung wie jeder Gegner, der jetzt in den nächsten Runden kommt.
Vom Jäger zum Gejagten. Kleiner Insight. Ich war heute für eine Eurosport-Story auf dem Trainingsplatz. Er ist ein bisschen später gekommen. Es wurde ja gestern spät. Seine Familie und sein Team war schon auf dem Platz. Und in dem Moment, es hat ja nach nichts ausgesehen, in dem Moment ging das los im dritten Satz bei Sinner. Und ich habe den Live-Ticker angehabt und wohl Familienmitglieder auch, so wie ich deren Körpersprache gesehen habe. Und dann kam Zverev irgendwann 2-3 Minuten nach Satzende des dritten Satzes. Mutmaßlich hat er das geschaut. So. Und ich bin, normalerweise lasse ich ihn komplett in Ruhe, aber mich hat es dann ein bisschen getriggert. Und während er den Platz betreten hat, habe ich gesagt, Sascha, verfolgst du Sinner? Und dann hat er so gelächelt und hat abgewunken, hat gesagt, ja, aber ist erst ein Satz, ich trainiere jetzt und dann gewinnt er eh. So. Also so hat er es nicht gesagt, aber das war seine Körpersprache. Und ich bin dann nur noch 10 weitere Minuten da geblieben, weil ich dann die ersten Mails bekommen habe, wie, ja, guck mal da bei Sinner, wenn der verliert, dann musst du darüber schreiben. Und bin dann weg. Aber Micha Zverev hat später auch gegenüber Eurosport bestätigt, dass die nichts davon gesehen haben. Und er hat auch den Druck ein bisschen auf Novak Djokovic gelegt in den öffentlichen Auslagen, was sehr clever ist, weil die müssen jetzt komplett bei sich bleiben. Und du hast vollkommen recht, die müssen von Spiel zu Spiel denken. Sascha muss seine Erfahrung nutzen. Er ist der zweiterfahrenste Spieler mit Abstand in der Weltklasse jetzt in diesem Feld nach Novak Djokovic und fitter. Und noch nicht ans Halbfinale denken, sondern jetzt erstmal nur an den Franzosen, dann die Recovery machen, die Routinen setzen und wirklich von Runde zu Runde denken und das abrufen, was er ja sonst immer abruft, dass er alle außerhalb der Top 5 schlagen kann, auch an einem durchschnittlichen Tag. Und wenn er sich da, wenn er bei sich bleibt, wenn er nicht so sehr auf die Medien hört, wenn sein Team eine gute Arbeit macht, dann ist das hier die ganz große Chance auf den Titel in Umständen, die man sich nicht gewünscht hat, aber die jetzt da sind. Und wenn er das gewinnt, will ich niemanden hören, der dann sagt, ja, aber die beiden Großen waren nicht da oder haben verloren. Ja, und er hat Diabetes, er ist topfit, er kann sich hier bei Sonne super krass durchsetzen, dem macht das gar nichts aus. Und wenn er unter den Umständen der beste Spieler ist, dann hat er sich diesen verdammten Grand Slam-Titel dann auch verdient. Schon mal vorgesorgt für den Fall. Ja. Für den Fall. Und ich bin ja wirklich kein Fanboy, sondern das kam jetzt wirklich aus der Neutralität heraus, so wie ich das dann auch wirklich sehe. Ja, krasse Thematik, die da heute passiert ist. Tiafoe Hukkacz habe ich schon erzählt. Gestern war ein ähnliches Match von Seka Primic, 2-0 für den Serben und von Seka vor, da passen nur 4.000 drauf, aber gefühlt 12.000 Brasilianern das Spiel noch gedreht. Ich habe mir 10 Minuten geben können, Wolli. Das war eine Stimmung. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal Brasilianer beim Tennis erlebt hast. Boah.
Ja, wirklich. Nur über Social Media bekomme ich es mit. Es wirkt auf jeden Fall gigantisch.
Das hat, und dann kannst du dir vorstellen, wie das dann noch im echten Leben wirkt. Ja, wir haben hier jemanden, der die Altersrekorde bricht. Kouame aus Frankreich, erster Spieler, 2008 oder später geboren, dementsprechend erst 17 Jahre alt, der Grand Slam Match gewonnen hat und der erste Spieler seit einem gewissen Rafael Nadal, der in der dritten Runde eines Grand Slams steht mit 17 Jahren, hat Cilic und Valero rausgenommen und Valero heute zu 8 im Match-Tiebreak, kannst du dir auch vorstellen, der ist Franzose, was da los war. Und der wirkt, ich habe mich natürlich in die Pressekonferenz gesetzt, um ihn mal kennenzulernen, super eloquent und schon erwachsen für einen 17-Jährigen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mal einen Ausschnitt vom TV-Interview gesehen hast, aber die Art und Weise, auch wie er Englisch spricht, natürlich auch mit seinen Wurzeln und so, hat mich mega beeindruckt. Wally, hast du ein bisschen was gesehen?
Ja, ich habe mich tatsächlich für den Match-Tiebreak im fünften Satz entschieden, geil, mir den anzugucken und nicht die PK. Ich weiß, dass du die PK machst, deswegen haben wir uns hier super ergänzt. Unfassbar interessanter Spieler. Anfang des Jahres noch jenseits der 800 gestanden, mit ein paar Wildcards in Futures gestartet, Futures gewonnen, auf ITF-Level, kein Match verloren. Und vor Paris, vor den French Open, tatsächlich zweimal erste Runde beim Challenger verloren. Klar, gegen Benjamin Bonzi und einen anderen jungen, guten italienischen Spieler, aber das Level ist einfach so unglaublich eng und jetzt steht da dritte Runde in Paris und hat vor einer Woche, wie gesagt, Challenger erste Runde verloren. Natürlich zeigt er die Gesamtentwicklung auch in dem Alter nicht nur nach oben, sondern ja, es gibt keine Steigerung von oben, aber du weißt, was ich meine. Ja, sensationell. Er wirkt so, wie du es beschrieben hast, aus der PK, so wirkt er auch auf dem Platz. Ziemlich ruhig, ziemlich cool. Ja, hat auch viele ehemalige französische Spieler bei sich in der Box gehabt. Habt ihr gesehen, Fabrice Martin, ein Doppelspieler, mit dem ich vor ein paar Monaten noch zusammen Liga gespielt habe. Richard Gasquet war da. Ja, das ist natürlich auch eine Qualität, ne? Die der französische Verband da mit einbringt, diese Spieler ja, nah an den Talenten zu haben. Das haben wir jetzt in Deutschland beispielsweise mit Philipp Petschner, glaube ich, auch sehr, sehr gut geschafft, dass wir da einfach die Top-Leute, die wir haben, da möglichst gut einbinden. Und ja, es kann auch Zufall sein, aber da kommt ja auch eine gute Generation aus Deutschland nach, die aktuell auf allen Ebenen, vom Juniorenbereich bis über Challenger- und ATP-Bereich, sehr, sehr gut spielen. Und ich glaube, dass das auch ein Faktor ist, der damit reinspielt in die Entwicklung von so einem jungen Spieler.
Das einzige Problem, was die deutschen Talente haben, ist, dass sie nicht eine Woche nach einem Erstrundenaus bei einem Challenger, bei einem deutschen Grand Slam vor 10.000 Deutschen gepusht werden und vielleicht emotional in so einen Lauf reinkommen, um so einen Durchbruch zu schaffen. Das gehört natürlich 100%. Auch wegen, das gehört zur Wahrheit dazu. Grand Slam Turniere im heimischen Land bedeutet Wildcards, bedeutet großer Court, bedeutet Heimvorteil. Ja, Frankreich zum Beispiel hat einen Slam und einen Masters. Ja. So, das also das ist auf jeden Fall eine Thematik.
Ja, ich glaube nicht, dass der Spieler Kouame jetzt ja Wildcards braucht. Ich glaube, wenn
nee, aber du so weißt, was steile, ich meine.
Nee, wenn man so eine steile Entwicklung hat, glaube ich, braucht man vielleicht Wildcards als Beschleuniger, aber die sind nicht der Grundstein einer erfolgreichen Karriere, weil dafür spielt er, glaube ich, zu gut und gewinnt zu viele Matches auf hohem Niveau. Aber tatsächlich würde ich vielen deutschen Spielern, die auch in diesem Altersbereich sind, auch eine dritte Runde beim Grand Slam zutrauen, unter bestimmten Voraussetzungen. Sei es eine Absicherung, dass man ja überhaupt eine Wildcard für ein Grand Slam Hauptfeld bekommt, das Geld, was damit einhergeht. Der gewinnt jetzt hier zwei Runden und hat eigentlich zwei Jahre ein ganzes Team mehr oder weniger bezahlt, plus minus, kann super planen. Und yes. All solche Sachen, da sprechen wir auch sehr, sehr oft drüber, wie eng das Level halt beieinander ist. Und wie gesagt, in den letzten Wochen haben auch junge deutsche Spieler bei großen Turnieren gegen gute Spieler sehr, sehr gut ausgesehen. Und deswegen glaube ich nicht, dass das ein Riesenunterschied wäre, aber für die Franzosen in dem Fall natürlich ein Vorteil.
Ja, man muss sich das nur mal vorstellen, wenn so ein Justin Engel oder wie sie alle heißen, bei einem deutschen Slam und so. Das Ding ist halt, die Deutschen sind nicht so emotional wie die Franzosen. Ja, ich bin hier zum achten Mal für euch, die vielleicht noch nie da waren oder so. Nicht denken, der Yannick hängt das hoch. Es ist schon krass hier. Also wenn du das Level hast von einem Justin Engel und vielleicht letzte Woche in Hamburg gespielt hast und das jetzt mit ihm vergleichst hier in Frankreich, das kann man halt einfach nicht vergleichen. Wahrscheinlich, wenn wir einen Slam hätten in Deutschland, wären wir alle viel zu zurückhaltend, um den Jungen so zu pushen, wie die Franzosen hier gepusht werden. Das war einfach so den Punkt, den ich machen wollte. Um mal wieder einen perfekten Übergang zu schaffen, wer gar keine Wildcards die ganze Zeit bekommen hat und sich ganz alleine nach oben gekämpft hat, war Tamara Korpacz. Über die wir reden wollen. Kurzer Abschnitt zu den deutschen Damen. Wir hatten zwei in Runde 2, Eva Lys und Tamara Korpacz. Tamara Korpacz ist die einzige deutsche Frau in Runde 3, hat gegen die Chinesin Wang, gegen die sie bisher noch nie gewinnen konnte, in 3 Sätzen gewonnen in der zweiten Runde. Zur ganzen Wahrheit gehört Volley. Die Qualität des Matches war nicht so hoch. Die Chinesin Wang hat nicht so gut gespielt. Wenn man so zwei, drei andere Matches gesehen hat, zum Beispiel von Eyala und so weiter, die ausgeschieden ist gegen Jovic, glaube ich, dann war das schon ein anderes Niveau. Ist aber aus Sicht von Tamara Korpatsch egal, weil sie hatte eine Taktik, die hat schön mit Spin gespielt, Variationen und so weiter und ist bei sich geblieben und steht jetzt zum ersten Mal überhaupt in der dritten Runde eines Grand Slams, hat dann auch nochmal ihre Geschichte breit erzählen können. Ich auch fürs ZDF danach auch nochmal aktiv gefragt. Ihr kennt das als Tennisfreaks, im Auto geschlafen, Wohnwagen gekauft, den harten Weg gegangen, ohne DTB-Unterstützung. Und hat jetzt ein Match gegen Elina Svitolina. Hast du eigentlich irgendeinen Bezug oder irgendeine Story zu Tamara Korpatsch, die du mal unter Wettkampfbedingungen gesehen hast? Was hältst du so von ihrem Spiel? Ist das total überraschend, dass sie das so weit geschafft hat? Weil sie wurde ja von sehr vielen Leuten anders eingeschätzt. Sonst wäre es ja nicht zu dieser Nichtförderung gekommen.
Ja, das stimmt. Aber in dem Fall bin ich da relativ weit weg, muss ich sagen. Mhm. Unsere Wege haben sich, obwohl wir fast gleich alt sind, gar nicht so oft gekreuzt.
Stimmt, 31, ne?
Kann die gar nicht genau sagen, weshalb. Aber sie hat sich jetzt mit diesem Erfolg zumindest mal wieder deutlich in die ersten 100 gespielt. Das heißt, da auch wieder bessere Möglichkeiten für höhere Turniere zu planen. Hat sich letztes Jahr qualifiziert in Paris, erste Runde verloren, was auch für jemanden in dem Rankingbereich erstmal ein paar Punkte sind, die man verteidigen muss. Jetzt hat sie aber fast 100 Punkte nochmal dazu gewonnen. Also neben dem sportlichen Erfolg auch dann für die Rangliste sensationell wichtig. Aber ich kann jetzt leider in dem Fall nicht mit einer Anekdote glänzen, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, weil alles, was ich so mitbekomme, deckt sich ganz grob mit dem, was du so erzählst, dass sie halt ihren eigenen Weg gegangen ist und ja, da immer Lösungen gefunden hat, ihre Karriere weiter voranzutreiben, und deswegen sei ihr das von Herzen gegönnt, weil jeder geht seinen eigenen Weg, und es ist schön, dass sowas dann auch belohnt wird.
Die war auch schon mal vor unserer Zusammenarbeit im Podcast hier zu Gast von einem längeren Interview vor ungefähr 3-4 Jahren und gilt in der Tennisblase auch so ein bisschen als schwierig oder Eigenbrötlerin, aber ich finde so, immer wenn ich sie so bei Turnieren sehe, also für mich ist das, es kommt immer darauf an, wie man das definiert, aber für mich ist sie keine Eigenbrötlerin, also sie ist auf jeden Fall authentisch. Sie sagt halt, was sie denkt, sie hat so nicht so einen Filter, also wenn jetzt hier ein Journalist fragt so, ja, wie ist dann das Verhältnis zum DTB? Dann guckt sie den Journalisten an und sagt so, ja, gibt kein Verhältnis. Weißt du, so, und sagt dann nicht so, ja, momentan ist es still, aber so sonst ganz gut und ne, so. Sie sagt halt so, wie es ist, und sie hat zum Beispiel auch gesagt, ja, Eva Lys kann sehr gut reden und ihr macht das auch Spaß und sie verkauft sich auch gut und so weiter. Ich bin da nicht so und habe da einen anderen Ansatz und will mich auch nicht vergleichen. So, also die sagt schon so Sätze, die andere Sportlerinnen mit Absicht, Medienverträge zu bekommen oder in gewisse Ranking-Positionen zu kommen, nicht sagen würden, wenn sie beraten werden. So. Jetzt ist sie auch mit 31 in einem Alter, wo sie da, glaube ich, weiß, dass sie nie mehr so das Aushängeschild des DTB wird und auch, weißt du, so, und das einfach alles für sich macht, und das merkt man halt einfach. Kurz mal zu Eva Lys kommend. Guter erster Sieg in der ersten Runde. Mir danach gesagt, dass es körperlich gut bis okay geht. Das Knie macht keine Probleme mehr. Nach der zweiten Runde gegen Kirstea, die ja vorletzte Woche in Rom im Halbfinale stand und einen Lauf hat auf Abschiedstournee, hat sie 3-1 geführt im ersten Satz und dann 3-6, 0-6 verloren und kam ziemlich den Tränen nahe danach hier in die kleine Presserunde. Das ist auch so eine Sache, ne? Die ist 24, kommt dann hier nach einer Niederlage her, da sitzen dann 8 Männer. Keine Frau, keine deutsche Journalistin hier. Ich bin der Jüngste mit 35, 11 Jahre älter als sie. Der Rest der Journalisten noch ein Ticken älter und so weiter. Das ist schon auch so eine Gesamtgemengelage, die nicht einfach ist für eine junge Sportlerin. Die war emotional aufgeladen, hat dann kurz angefangen zu weinen, und ein Kollege hat dann auch direkt gefragt, brauchst du eine Pause, wollen wir abbrechen, die WTA-Pressesprecherin und so weiter. Aber dann wollte sie weitermachen, und sie hat gesagt, dass sie beim Stand von 2-3 ihr was reingefahren ist in den Körper. Man hat dann auch gemerkt, ich war große Teile des Spiels dort, dass sie immer wieder Dehnübungen gemacht hat, so ihren Rücken nach vorne gestreckt hat und so weiter. Und sie hat auch gesagt, dass es in Kombination mit ihrem Rheuma war, hat aber direkt im nächsten Nebensatz gesagt, dass sie das nicht als Ausrede verstanden wissen möchte. Das ist ganz wichtig. So, und deswegen war sie auch so aufgelöst, weil sie schon so ein bisschen gemerkt hat, verdammt, das war hier eigentlich eine Riesenchance und mein Körper hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und sie wirkte so ein bisschen so aufgeräumt, sie sonst auch über Rheuma gesprochen hat, ein bisschen verzweifelt ob der Gesamtsituation, dass sie halt keine Konstanz findet oder das nicht an- und abschalten kann, wie ihr Körper funktioniert. Und das war schon ja, sehr intensiv mit anzuschauen. Dann, ja, am Ende war es ein bisschen besser, hat sie gesagt, sie freut sich auf die Rasensaison, der Belag würde ihr ganz gut tun. Ja, aber es war eine taffe Gesamtsituation und da kann man sich auch, glaube ich, nur hineinversetzen, wenn man, okay, gut, ich habe eine Behinderung, aber das ist nochmal was anderes als, also, ne, wenn man nicht Rheuma hat, wie soll man das nachvollziehen, wie das genau ist, aber es ist halt, der Körper streikt halt ab und zu. Ja, genau. Wally, ich hatte, oder du hast dich selbst ja beauftragt, bei zwei Thematiken mal nachzufragen. Wir haben ja den Belgier Plox, der ja überragend gespielt hat und sich nach oben gespielt hat. Und der wird betreut von Ruben Bemmelmanns, mit dem du gut befreundet bist, ehemaliger Doppelpartner von dir. Da ist ein großes, soll man es Missgeschick nennen oder einfach, weil es war ja keine Absicht, aber er ist einfach hinten auf dem Trainingscourt bei Jean Bon sind so Trainingsplan mit so Unebenheiten ausgerutscht. Ja,
das sind die Planen für den Regen. Also Trainingsplan.
Ja, meinte ich.
Ja, das gut, sind das ist Planen für den Regen, die dann halt, sobald es anfängt zu tröpfeln, direkt schnell von den ganzen Helfern drüber gezogen werden, um den Platz trocken zu halten und sobald es aufhört zu regnen, direkt wieder abgenommen werden, damit man direkt weiterspielen kann.
Danke für die Korrektur. Jim Courier hat vor einigen Jahren das schon bemängelt und hat gesagt, wann tun die French Open endlich was dagegen, bevor sich jemand verletzt. Jetzt ist Blox umgeknickt und konnte nicht antreten, hat dann auch einen Instagram-Post gepostet, den er später wieder gelöscht hat, wo er so ein bisschen ironisch gesagt hat, danke für diese richtig notwendigen Plan. Der Post ist aber mittlerweile wieder gelöscht. Aber es gab Medienberichte, in denen Ruben Bemmelmanns zitiert wurde, dass das Team rechtliche Schritte prüft. Hast du Kontakt gehabt?
Ja, ich habe daraufhin bei Ruben mal nachgefragt. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, einer meiner engsten Freunde. Und habe mir einfach mal den Vorfall schildern lassen und auch gefragt, was da genau passiert ist und wie es jetzt weitergeht, aber das wollten wir eigentlich doch auf den Patreon-Teil verschieben.
Ah, gut, dann triggern wir jetzt, ohne dass wir triggern wollten, aber gut, dann machen wir das. Ihr könnt, das war wirklich so abgesprochen, ich habe es schon wieder vergessen, weil einfach so viel bei den Slam passiert. Unter www.patreon.com/advantagepodcast könnt ihr uns ja unterstützen. Mehr als 55 Leute machen das auch. Es sind auch Fragen reingekommen und wir haben immer einen paarminütigen Extra-Teil. Dann werden wir das da noch aufarbeiten. Und wo du jetzt Patreon erwähnt hast, zur Tamara Korpatsch kam eine Hörerinnenfrage. Das würde jetzt thematisch noch passen. Das wollte ich eigentlich auch stellen, hab's aber vergessen. Wolli, ich habe dir die Frage geschickt. Ich mache sie mir gerade hier nochmal auf, weil darüber haben wir jetzt gar nicht geredet. Gegen die Chinesen Wang gab es ein paar Diskussionen um Ballabdrücke und die Chinesin, die behauptet hat, Tamara Korpatsch hätte absichtlich falsche Abdrücke gezeigt, hat die Seite des Netzes verlassen, was man ja nicht darf als Spielerin, hat auch eine Verwarnung bekommen und später Korpatsch den Handschlag verweigert. Die Frage, die wir bekommen haben, ist, die French Open finden ja als eine der wenigen Turniere noch mit Linienrichter statt. Frage an Wolli, würdest du lieber mit Linienrichter spielen oder vertraust du der Technologie? Man sieht oft vor allem auf Sand verdutzte Gesichter der Spieler, die anscheinend darauf nicht vertrauen. Und als Beispiel hat er das Korpatsch-Wang-Match genannt.
Ja, also erstmal, ihr Interview Nach dem Match fand ich, wie du schon gesagt hast, extrem authentisch, wie sie sich zu einer kniffligen Situation da geäußert hat, wie sie darüber denkt. Und es war wohl so, dass ein langer Ball an ihrer Grundlinie aufgekommen ist und es wohl zwei Ballabdrücke gab, Schiedsrichterin das gecheckt hat, Ball ausgegeben hat. Und das, was für den meisten Ärger oder Stress gesorgt hat, war nämlich, dass das Team der Gegnerin auf Höhe der Grundlinie saß und halt von der Seite reingequatscht hat. Und das sorgt natürlich immer für extrem viel Unruhe, wenn das Team emotional da irgendwie der Gegnerin was unterstellt, falschen Ballabdruck gezeigt zu haben und so weiter. Auf jeden Fall bin ich ein ganz großer Freund des ELC, des Electronic Line Callings, speziell auf Hardcourt, einfach weil es ein bisschen die menschlichen Fehler rausnimmt. Man weiß, das System ist vielleicht auf 1 bis 4 Millimeter ungenau, aber es ist zumindest für alle gleich. Und was extrem hilft, ist, dass die Calls, sobald ein Aufschlag in den meisten Fällen aus ist, dass der Ausruf elektronisch direkt kommt. Nicht verzögert, nicht zu leise, nicht zögernd, sondern einfach klipp und klar out. Das Signal kommt und dafür ist dann, da ist dann eine größere Akzeptanz da der Spieler. Das ist das, was ich von nahezu allen gehört habe. Und enge Bälle werden sogar nochmal auf der Videotafel eingeblendet. Da wird jetzt nichts anderes angezeigt, als die Entscheidung war, aber es ist trotzdem nochmal irgendwie cool zu sehen, ah, okay, so soll er gewesen sein, der Ball. Auf Sand ist es so, dass ich da eigentlich ein Freund von klassischen Schiedsrichterentscheidungen bin, weil meines Erachtens die Ballabdrücke nicht zu 100% identisch sind mit dem Auf- und Kontaktpunkt, den das elektronische System erfasst. Und ich finde, die meisten Diskussionen entstehen auch auf Sand. Da gibt es ganz krasse Videos, wo der Ballabdruck ganz klar aus ist und das System sagt, er berührt noch. Und wir sind halt als Tennisspieler so aufgewachsen, dass man den Abdruck, den der Sandplatz zeigt, wertet. Und wenn das System halt irgendwas anderes berechnet und sich dadurch der Kontaktpunkt ein bisschen verschiebt und der nicht mehr einhergeht mit dem klassischen Abdruck, den man seit Jahrzehnten kennt, sorgt das natürlich für Diskussionen und kannst deswegen verstehen, dass speziell ein großes Turnier wie die French Open da weiterhin an Linienrichtern festhalten, weil sie die Möglichkeiten haben, genug gute Linienrichter und auch Stuhlschiedsrichter zu stellen. Und bin deswegen eher dabei zu sagen, auf Clay gerne klassisch schießen und auf Hardcourt speziell in der Halle dann nochmal mit dem künstlichen Licht gerne elektronisch übernehmen lassen.
Gut, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Sorry an euch, dass ich euch getriggert habe mit dem Bemmelmanns-Thema. Das besprechen wir dann gleich bei Patreon. Und wir beschließen diesen Podcast mit einem kleinen Medienscoop, den ich gestern hatte, den ihr aber bestimmt auch schon mitbekommen habt. Es geht um Alejandro Davidovich Fokina. Ein Mann im Top-Bereich des Welttennis mit Emotionen und Temperament. Folgende Situation passiert, Wolli. Ich sitze hier im TV-Bereich, weil ich ja fürs ZDF akkreditiert bin und neben mir ist ein Journalist vom französischen Fernsehen. Und der sagte gestern Morgen zu mir, ey, hast du das eigentlich mitbekommen? Ich sage so, was? Ja, gestern französisches Fernsehen, Doppelübertragung von Fokina-Match, hat der Kommentator gesagt, ja, ich habe einen kleinen Scoop für euch. Der Trainer von Fokina wurde zwischen Runde 1 und 2 entlassen. Es gab wohl einen Riesenstreit mit, und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt, mit Handgreiflichkeit auf dem Trainingsplatz. Das hat der On-Air so gesagt, was ja auch schon mal sehr ungewöhnlich ist, so das einfach mal so rauszuposaunen. Vielleicht hat er sich gedacht, das ist nur ein Doppelmatch, hört eh keiner zu, aber wir sind hier. Es sollte kein Hit gegen die Doppelspieler sein. Aber wir sind hier bei einem Grand Slam und hier wird alles verfolgt und die Gerüchteküche ging los. Und dann habe ich mir den Schedule angeguckt und dann bin ich, weil halt einfach so viel los ist, verfolgen das. Jeder hat seine eigenen Themen und Dingspunkte. Also war ich der einzige nicht-spanische Journalist in der Pressekonferenz hier hinter mir in Raum 3. von Davidovich Fokina, nachdem er in der zweiten Runde verloren hat. Und ich dann sofort das Mikrofon bekommen, weil ich der Einzige bin, der was auf Englisch fragen wollte. Ich wollte dann aber auch nicht so unauthentisch erstmal zwei Fragen zum Spiel stellen. Und dann habe ich einfach gesagt, Alejandro, hallo. Und habe halt auf Englisch gesagt, es tut mir leid, dass ich jetzt nach einer Niederlage gezielt danach frage, aber es sind die Gerüchte im Umlauf und wäre schön, wenn du es verifizieren könntest oder nicht. Und habe dann halt gefragt, was los war, ob es wirklich einen handfesten Streit gab und so weiter. Und dann hat er mir 4,5 Minuten Antwort gegeben auf Englisch und hat tatsächlich dann auf Spanisch auch nicht noch mehr Informationen rausgegeben. Und das wurde dann auch überall breit getreten und zitiert. Es gab keinen, laut ihm, keinen Streit im Training und auch keine Handgreiflichkeit, sondern in Anführungszeichen nur, aber das reicht schon, dass der Trainer, der übrigens der erste Gegner von Rafael Nadal, im ersten French Open-Finale von Rafael Nadal war, der später zweimal wegen Dopings überführt worden ist, 4 Jahre gesperrt, erstmal und dann, also 2 Jahre gesperrt und dann 8 Jahre gesperrt, also komplett. Der hat gesagt, ihm geht's nicht gut. Er ist, also alles laut Aussagen von Davidovich Fokina, ihm geht's nicht gut. Er geht aufs Hotelzimmer und aus dem Hotelzimmer hat Davidovich Fokina dann eine, so hat er es mir gezeigt, so lange, so hat er es gemacht, er hat es kommt, so lange WhatsApp-Nachricht bekommen für die YouTube-Zuschauer. Also ich mache gerade eine lange Nachricht, so mit den beiden Händen. Und auf die Nachricht ist er natürlich nicht eingegangen und dass er daraufhin abgereist sei und es sei aber gar nichts passiert und der Trainer hätte damit seinen Charakter offengelegt und das ganze, er hat das ganze Team damit enttäuscht und er hätte schon viel in seiner Karriere erlebt und das wäre jetzt der nächste Schritt und so weiter. Dann habe ich nochmal nachgefragt, ja, aber ist irgendwas passiert? Also gab es irgendeinen Auslöser dafür, dass dein Trainer einfach so abreißt? Er sagt so, nein, ich kann es mir auch nicht erklären.
Der hat es wohl bei anderen Spielern nämlich auch schon so gemacht, dass er eine Nachricht geschickt hat, die Spieler blockiert hat und sich dann nicht mehr gemeldet hat.
Okay. Wirklich plural, also mehrere Spieler?
Genau, das habe ich so gelesen, ja.
Mhm. Die spanischen Kollegen haben mir dann erzählt, dass aber auch Alejandro Davidovich Fokina nicht das erste Mal von einem Trainer so verlassen wurde, also jetzt nicht so unmittelbar in einem Turnier, ohne was zu sagen, aber dass es wohl auch nicht leicht wäre, mit ihm zu arbeiten. Es ist für mich nach 10 Jahren Profi-Tennis oder generell Journalismus und Profisport jetzt nicht so leicht zu glauben, dass das genau so abgelaufen ist. Aber das ist jetzt auch das Narrativ, was draußen ist, weil Davidovich Fokina das durch seine Aussagen bestimmt. Und der Trainer hat wohl jetzt mittlerweile einen Instagram-Post rausgelassen, dass, ich kann es jetzt gerade nicht zitieren, ich habe es vorhin einmal gelesen, aber ich habe es wieder vergessen, aber sowas wie, ich habe mit die größten, das größte Selbstvertrauen von allen Trainern und Spielern oder so. Und ich stehe zu meinem Wort oder sonst irgendwas. Aber ja, ganz, ganz weirde Geschichte. Hast du sowas schon mal irgendwie mitbekommen? Irgendwas Vergleichbares?
Nee, crazy, oder? Nicht.
Stell dir mal auch vor, jetzt mal, wenn ich dich jetzt mal frage als Profitrainer, dein Profispieler.
Ja, keine, bald auch Profitrainer.
Dass dein Trainer einfach abhaut. Wenn es um 150.000 Euro geht oder so.
Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist so wild. Du hast es gerade gesagt, in 10 Jahren hast du sowas auch noch nicht erlebt. Und ja, ich möchte mich da jetzt nicht an kompletten Mutmaßungen beteiligen. Deswegen kann ich das nur so stehen lassen, dass es komplett verrückt ist. Und bei mir kann ich mir das zum Glück nicht vorstellen.
Sehr gut. Bevor wir zu Patreon gehen, eine Sache war noch, ich habe eine WhatsApp bekommen von einem Hörer, der mir die Entry-List im Doppel aufgezeigt hat.
Das kommt auch im Patreon-Teil.
Das kommt
natürlich informiert bei den Doppelspielern, wie das einzuschätzen ist, dass es inzwischen 2 Freilose gibt bei den French Open in Paris. Und habt ihr auch Rückmeldungen bekommen und da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen.
Gut, dann machen wir das. Und dann gucke ich auf meinen Zettel und sage, wir sind durch mit der Thematik. Gucke hier auch mal aufs Scoreboard, ob irgendwas passiert ist, aber das werdet ihr dann auch sehen. Tsitsipas hat verloren. Und Berrettini hat gegen Rinderknecht 3x6-4 gewonnen. Berrettini ist auch in dieser ominösen oberen Hälfte. Ja, das letzte Wort gehört wie immer dir in diesem Podcast.
Ja, heute danke ich dir, Bajanik, als erstes, dass du da trotz allen Unwägbarkeiten einen Weg gefunden hast für uns, dass wir hier zusammenkommen. Und bedanke mich trotzdem auf diesem Wege nochmal bei den Hörern für die Unterstützung, fürs Mitmachen auch beim Gewinnspiel. Es hat uns sehr gefreut, dass das gut angekommen ist. Und natürlich dann fürs Zuhören. Habt viel Freude bei den French Open die nächsten Tage. Wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Bis dahin bleibt gesund und ciao, ciao.